Und ich möchte kurz noch zurückblenden auf die Themen und ihr seht es auch gerade noch einmal da. Wir haben etwas darüber gehört, wie sich Glaube in schweren Zeiten zeigt. Werde, wer du bist, ist auch ein weiteres Thema gewesen. Dass Christsein per Definition etwas ist, das ganz praktisch im Alltagsleben Auswirkungen hat. Etwas, das erlebbar, sichtbar und verändernd wirkt. Dann, die Liebe macht ein Unterschied. Liebe macht keinen Unterschied, weil Nächstenliebe keinen Unterschied macht zwischen verschiedenartigen Menschen. Aber Liebe macht einen Unterschied in unserem Leben, weil sich unser Lebensstil aus Gottes Liebe heraus ändert. Dann haben wir eine Predigt gehört über Massstab und Messfehler. Dort ist es ein bisschen um Eifersucht gegangen. Die göttliche Eifersucht, die eigentlich das liebende Begehren nach dem vollen Besitz vom Geliebten, also von uns, ist. Und dass die Liebe nicht süchtig macht, Gottes Liebe, sondern keine Beziehung zerstört, sondern befreit und Frieden schenkt. Und auf der anderen Seite die weltliche Eifersucht, die eben schlecht ist, die zerstörerisch ist. Und am letzten Sonntag ist es um Verspätung gegangen. Und zwar in Verspätung im Sinn von Jesus, wir warten auf Jesus und er ist noch nicht gekommen. Und wer aktiv auf die Rückkehr von Jesus wartet, ist bestrebt, so zu leben, wie uns das die Bibel sagt. Beim Warten auf Jesus sollen wir uns vorbereiten und uns auch auseinandersetzen mit unserem Ärger, mit Leid oder mit Schwören. Das sind so Themen gewesen. Und heute geht es um einen Akkuschrauber. Ich habe einen Akkuschrauber mitgenommen und meine Idee ist, dass ich jetzt hier eine Schraube einschraube. Die einen haben Angst, dass ich das nicht schaffe oder etwas kaputt mache oder mich verletze, aber also. Also das muss ich glaube so machen. He? Ist ziemlich mühsam. Nein, ich schraube nicht die ganze Schraube rein. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen, vielleicht tue ich später noch mal. Oder vielleicht kommt mir noch eine Idee, wenn ihr das sonst machen könnt. Ich werde euch zum Anfang aus Jakobus 5, 13 bis 20 lesen. Und ihr könnt da alles mitlesen. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen auch richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Elia war ein Mensch wie wir, und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut, und diesmal ließ der Himmel es regnen, und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Meine Geschwister, wenn jemand einen unter euch, der sich von der Wahrheit abwendet und auf einen Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg zurückführt, soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesem Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Der Jakobus ist für mich ein Brief, der sehr konkret ist. Und auch da merkt man wieder ganz viele konkrete Sachen. Dass es am Jakobus darum geht, dass wir unseren Glauben nicht nur im Kopf haben, sondern auch entsprechend leben. Das haben wir in der letzten Predigt auch schon immer wieder gespürt. Entsprechend praktisch ist auch der Bibeltext heute. Eigentlich ganz einfach. Macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Macht jemand von euch Schweres durch? Findest du gerade etwas schwer in deinem Leben? In deiner Situation? Als ich das griechische Wort für schwer, schweres oder leiden nachgeschaut habe, habe ich gerade ein bisschen lachen. Weil das heisst Kakopatheo. Und da ist mir irgendwie in den Sinn gekommen, dass wir doch ein Wort haben in unserem Wortschatz, wo wir manchmal auch sagen, ja, so ein Kakko. oder so einen Kack. Und das ist zwar, mit uns, das hat ein bisschen einen Zusammenhang, das ist etwas Blödes, etwas Doofes, was man da bezeichnet damit. Und es trifft auch ein bisschen den Sinn von Kakopatheo. Das heisst nämlich Schweres aller Art. Es heisst Leiden oder Bedrängnis. Etwas Unangenehmes aushalten. Eine Krankheit. Das heisst auch Verlassenheit. Enttäuschung. Verfolgung. Oder gesundheitliche Probleme. Und auch wirtschaftliche Probleme. Mit dem Besitz im Zusammenhang zum Beispiel. Ich denke, jeder von euch hat schon mal irgendeiner Art etwas Schweres erlebt. Oder ist eben mitten drin. Die klare Anweisung da heisst, du beten. Teil dein Problem mit Gott. Das ist kein Befehl, aber eine Empfehlung, die sehr helfen kann. Es zeigt, in der Not, im Leiden ist nichts mehr dran als Gebet. Und es kommt nicht auf die Art der Not drauf an. Mit uns auch, es ist ein mega Privileg, das wir haben, dass wir zu Gott gehen können und beten können. Und es ist von unschätzbarem Wert, das überhaupt zu haben. Gesundheit wird schlechter, ein guter Freund stirbt, Besitz geht verloren, Enttäuschungen kommen, Gefahr droht oder es nähert sich der Tod. Und zu wem sollen wir gehen? Zu Gott. Er lebt ewig und er versagt nie und enttäuscht uns nie, wenn wir ihm vertrauen. Und sein Ohr ist immer offen für unser Schreien. Wenn wir ja etwas Schweres erleben, belastet es ja uns. Und Gott möchte die Last wegnehmen. Wenn wir ihm das Schwere erzählen, dann müssen wir, die Sorgen sind geteilt. Wir müssen nicht alles allein tragen. Der allmächtige Gott trägt mit. Wie machst du das konkret? Erzählst du deine Sorgen Gott? Die kleinen und die grossen. Oder klagst du einfach darüber, manchmal bei anderen? Oder resignierst du sogar? Denkst du, das ist jetzt einfach so? Oder versuchst du das ganze Leid zu lösen aus deiner eigenen Kraft? Oder gibst du sogar selber die Schuld? Manchmal geht es uns so, dass wir uns fast schlecht fühlen, das Gefühl haben, wir könnten jetzt nicht mehr zu Gott gehen, weil wir so schlecht sind oder weil wir wieder versagt haben. Und ich glaube, das ist einfach ein Trick vom Teufel. Dass er hat es gern, wenn wir denken, wir sind jetzt schlecht, um zu Gott zu kommen mit etwas. Er kann euch das uns das so einreden. Und wir sind ja manchmal auch selber die Schuld, bei vielen Sachen, dass etwas Schweres kommt. Aber das ist einfach nicht wahr, dass wir das nicht können. Gott ist immer vergebungsbereit. Er hört immer zu. Mir hat mal jemand so erzählt, wie wir auf Gott zugehen. Und zwar, wir müssen nicht, wenn Gott da hinten ist, so auf ihn zugehen. Wir dürfen auf ihn zugehen, so. Auch wenn wir Schuld auf uns geladen haben. Jetzt kommt noch die andere Seite in diesem Vers, die kommt auch gerade. Nämlich, wenn ihr erlebt jemand eine Zeit der Ermutigung, dann singe er Loblieder. Und eine Zeit von der Ermutigung ist vielleicht genau das Gegenteil von schwerem Erleben. Es ist, wenn es jemandem einfach gut geht. Wo man dankbar ist fürs Leben, wo man voller Zuversicht ist und glücklich ist. Es bedeutet, einfach fröhlich sein oder vergnügt sein oder gut gelohnt sein. Auch da steht eben die Empfehlung klipp und klar, dann du Loblieder singen. Mir ist das so ein Bild in den Sinn gekommen, wenn die Kinder am Spielen sind, sind sie manchmal einfach glücklich und fangen an zu singen. Es müssen nicht unbedingt Loblieder sein, manchmal sind es das, weil die Lieder von uns auch anlaufen bei unseren eigenen Kindern. Aber sie fangen einfach an zu singen, weil sie so zufrieden sind. Und manchmal ist das auch bei einem Erwachsenen so, dass er einfach vor sich hinpfeift. Einfach, weil ihm danach ist. Und dann ist es so, wie wenn wir unserer Herzensmelodie Ausdruck verleihen, zum Ausdruck bringen, was wir gerade fühlen. Und ich glaube nicht, dass Sendung ein Lobpreis gut vorbereitet muss sein und im stillen Kämmerchen passieren soll, sondern mit einer Leichtigkeit mitten im Alltag. Beim Putzen, bei der Arbeit, beim Velofahren oder wo auch immer. Und wer nicht singen will, der kann auch eine Lobpreis-CD rein tun und mithören, mit im Gedanken mitgehen. Und ich glaube, Gott wird sich darüber freuen. So glückliche Zeiten kennt hoffentlich jeder von euch. Auch ich. Aber ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob ich beiden Teilen, der Sorge und der Fröhlichkeit, ob die bei mir so ausgeglichen sind, was man macht, wenn man das, was ich vorher gesagt habe. Sind wir da nicht ein bisschen einseitig manchmal? Ich selber, mir geht es so, wenn ich Sorgen habe, bin ich sehr schnell bereit zu beten darüber. Dann gehe ich gerne zu Gott und tue ihm das abgeben und mit ihm besprechen. In schwierigen Situationen fällt mir das einfach. Aber wenn es mir gut geht, dann vergesse ich manchmal, dass Gott dafür zu danken und ihm dir zu geben. Oder eben ihm einfach ein Lied singen, ganz einfach. Ich glaube, Gott ist wichtig in beiden Sachen, im Schweren und beim Vergnügten. In Herausforderungen, wenn wir glücklich sind, spielt unsere Beziehung zu Gott eine Rolle. Weil er es ist, der alles in der Hand hat. Gemeinschaft mit Gott spielt eine Rolle. Aber nicht Gott allein spielt eine Rolle, sondern auch Gemeinde. Und das sehen wir im nächsten Vers. Ist jemand von euch krank, dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Krankheit wird wie rausgenommen aus den anderen Leiden, weil es etwas so Wesentliches ist. Es betrifft das Wohlbefinden und wie die Ganzheit von uns. Es scheint, dass bei der Krankheit wie eine spezifische Anweisung da ist, in all diesen Leiden. Die Anweisung da im Text ist nicht nur zu beten, sondern die Hilfe von anderen anzufordern. Krankheit kann uns hindern daran, klare Gedanken zu haben. Und für uns selber zu beten auch. Das ist an einem Kranken weniger gut möglich als in anderen Formen von Leid. Einfach weil der Körper und der Kopf so in Mitleidenschaft gezogen werden. Und dann ist es sehr wertvoll, wenn man Leute hat, die einem helfen, die ihre Gedanken und Gebete einbringen und mittragen und mitdenken. Konkret steht da, soll der Kranke die Ältesten rufen lassen. Und die Ältesten, das sind nicht die, die alle graue Haare haben da drin oder die sonst am meisten Jahre auf dem Buckel haben, sondern die Ältesten bei uns in der Gemeinde sind die Verantwortungsträger, die Gemeindeleitung. Sie haben die strategische und geistliche Leitung von unserer Gemeinde. Bei uns sind das der Stefan Keller, der Markus Freudiger, Hans-Peter Speck, Krigo Jacki, Joel Sommer. Die. Und falls jemand in einer solchen Krankheitssituation ist, dann ist es am einfachsten, wenn er sich mit der Pastorin in Verbindung setzt, weil die können weiterhelfen. Was mir noch wichtig dünkt, da im Text steht, der Kranke soll die Ältesten rufen lassen. Es ist nicht so, dass der Pfarrer oder der Pastor oder jemand von den Ältesten das muss spüren, dass jemandem nicht gut geht. Und dass man wartet, bis der kommt. Es liegt in der Verantwortung des Kranken. Oder manchmal auch von den Angehörigen. Die Gemeindeleitung zu informieren und nach ihnen zu rufen, so quasi. Krankheit in dem Sinn, wo man die Ältesten ruft, meint aber wahrscheinlich nicht einfach eine Grippe oder eine starke Verkältung. Sonst hätten ja unsere Ältesten jede Woche viel zu tun mit so Gebet. Sondern ich glaube, es geht um schwere körperliche und psychische Krankheiten, die unseren Körper und unser Leben und unsere Umwelt sehr beeinflussen. In Krankheitszeiten sonst oder auch Herausforderungen in unserem Alltag ist auch Kleingruppen eine super Gelegenheit, für sich beten zu lassen. Da hat es Leute, die dich ganz gut kennen. Da hat es Leute, die dir zulassen und für dich beten. Und sie können nachfragen und dich auf dem Weg begleiten. Sie sind mit dir unterwegs. Im nächsten Vers steht, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Und gerade nach dem Besten. Es kommt vor, dass Krankheit ganz konkret mit Sünden zu tun hat. Oder man kann auch sagen, einfach schlechtem Verhalten. Es steht in diesem Text nicht, dass der Kranke Sünde begangen hat. was manchmal auch gesagt wird, ja, wenn jemand so schwer krank wird, hat er sicher eine Sünde gemacht. Aber es kann sein. Und manchmal sind es einfach Gewohnheiten oder Aktivitäten und Gedanken, die uns nicht gut tun, uns krank machen. Sie können zu Krankheit führen. Ja, da denkt dran, wenn jemand viel Stress hat, sagt man manchmal, mir liegt etwas auf dem Magen. Und es kann Magen wehgeben und es kann bis hin zu einem Magengeschwür führen. Oder wenn jemand zu viel Alkohol trinkt, dann gibt es Probleme mit der Leber und schlussendlich können sie eine Leberzirrhose geben. Oder ganz einfach, wenn jemand zu viel isst oder aus Frust isst, kann er Gewichtsprobleme bekommen. Und das gibt auch, später kann das Gelenkkrankheiten geben oder Arthrose zum Beispiel. Aber Sünde und Krankheit haben manchmal einfach keinen Zusammenhang. Und trotzdem glaube ich, die Empfehlung da, tun einander Sünde bekennen, helfen. Sich Belastenden von der Seele reden, das hilft. Weil ein Mensch, der befreit ist, hat, wenn er krank ist, bessere Heilungschancen. Und einen gelasseneren Umgang mit seiner Krankheit. Als einer, der sich parallel dazu immer noch muss um seine seelische Gesundheit kümmern oder Sorgen machen. Man weiss auch, dass im Heilungsverlauf das seelische Belastungen maßgeblich dazu beitragen, dass es eben nicht schneller vorwärts geht mit der Heilung. Der Jakobus sagt da explizit, darum bekennt einander eure Sünden. Eigene Sünde jemandem zu bekennen, befreit. Bekennen hilft, loszulassen und Vergebung zu empfangen. Ob jetzt das im Rahmen vom Gebet für Kranke ist oder in der Kleingruppe, das scheint mir gar nicht so zentral. Es kann an verschiedenen Orten sein. Es braucht zwar Mut, aber es ist befreiend. So oder so. Und was auch hilft, jeder von uns ist ja nicht fehlerlos. Auch dem, wo man es erzählt. Das hilft auch. Jetzt kommt wieder etwas, was Gott dann macht. In dieser Beziehung hinein. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Das ist Gott, der das macht. Er wird dir vergeben. Das ist sein Zuspruch. In dieser Dreierbeziehung zwischen dir, Mitmenschen und Gott, ist das der Teil, wo schlussendlich nur Gott machen kann. In seiner Gnade vergibt er dir. Und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Jetzt geht es wieder um uns. Schon vorher habe ich vom Gebet füreinander ein bisschen geredet. Und ich möchte euch gerne ein Erlebnis von früher erzählen. Ich bin auch gläubig aufgewachsen. Ich bin immer in der Sonntagsschule und so und alles mitgemacht, was man so mitmacht in einer gläubigen Familie. Aber ich habe als Kind nie gelernt, für andere persönlich zu beten. Weil es einfach nicht so der Umgang war in dieser Gemeinde. Ich bin mir es gewohnt, dass wir miteinander beten, aber man hat etwas ein Gescheites müssen sagen oder ein bisschen das Wort gut wählen. Hat es mich immer gedacht. Man musste überlegen, was man sagt. Und man hat selten für konkrete Situationen betet, sondern viel allgemein. Und wo wir in der IG in kleinen Gruppen angefangen haben, unsere persönlichen Anliegen auszutauschen und nachher dafür konkret zu beten für jemanden mit Namen, ist für mich eine Welt aufgegangen. Eine Welt, die ich zum Glück bis jetzt, wo mir nicht mehr zugegangen ist. Ein Stück Himmel, das mich unheimlich begeistert hat. Oder immer noch macht. Füreinander beten ist so etwas Starkes, so etwas Kraftvolles. Einer schüttet sein Herz aus, erzählt aus seinem Leben, seinen Gedanken, seinen Nöten. Und Gott wird konkret mit einbezogen. Von anderen. Und er wird beten im Leben vom Freund, vom Mitmensch mit seiner Kraft hineinzukommen und zu wirken. Und das ist so wertvoll. Das ist etwas, was man nicht hat, wenn man einfach ein psychologisches Gespräch führt. Und diese Worte haben Kraft, weil da Gott noch ist. Bist du bereit, für andere zu beten? Oder lässt du für dich beten? Erzählst du, was dich beschäftigt? Gelegenheit fürs Beten. Füreinander gibt es ja an vielen Orten. In der Kleingruppe, in der Gebetsgruppe, auch hier im Gottesdienst nachher oder im Ministry, in der Ministry-Zeit. Ja, eigentlich immer, wo sich Christen treffen, auch wenn man sich unter der Woche trifft. Es gibt noch einen anderen Aspekt von Gemeinschaft, der ähnlich ist, wenn wir uns korrigierend umeinander kümmern. Und um das geht es im Vers 19 und 20. Meine Geschwister, wenn jemand einen unter euch, der sich von der Wahrheit abwendet und auf einen Irrweg gerät, wieder auf den richtigen Weg zurückführt, soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zurückholt, wird dessen Seele vor dem Tod retten und bewirken, dass diesem Menschen die vielen Sünden, die er begangen hat, vergeben werden. Das ist eigentlich eine recht krasse Aussage. Wenn wir füreinander da sind, können wir Seelen vom Tod retten und Vergebung bewirken. Das zeigt, wie wichtig das ist, untereinander, das Miteinander von uns Christen. Wir dürfen und sollen einander unterstützen. Nur so einfach ist es manchmal in der Praxis auch nicht, wie das jetzt tönt. Oder? Hast du den Mut, jemanden darauf hinzuweisen, dass er eben vielleicht auf dem falschen Weg ist oder vielleicht nicht richtig handelt? Ich glaube, es gehört ein bisschen zu uns Schweizer, dass wir einander lieber nicht reinreden. Man könnte ja einander zu nahe treten. Jemandem. Wir tolerieren so viel. Mir fällt das selber auch schwer. Ich habe oft das Gefühl, dass ich kein Recht habe, mich einzumischen. Oder ich habe Angst davor, mich einzumischen, weil ich denke, ja, der findet das sicher anmassend, dass ich jetzt ihm etwas sagen will. Aber eigentlich ist es, wenn man sich so überlegt, ist es ja eher anmassend, das zu denken, oder nicht? Vielleicht braucht es ja gerade meine Worte. Oder deine. Vielleicht ändert sich genau durch diese Worte etwas beim Mensch, beim Mitmensch. Vielleicht wird ihm etwas klar, was er vorher überhaupt nicht so deutlich gesehen hat. Haben wir den Mut, um einander zu korrigieren? Und wieder geht es nicht nur ums Gespräch zwischen den Menschen. Gott mischt mit. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Beten füreinander ist wirkungsvoll. Es bringt viel zustande. Das gilt für das Gebet für die Kranken, wie auch für das allgemeine Gebet füreinander. Und warum ist es wirkungsvoll? Einfach, weil Gott ins Spiel kommt. Er kommt ins Spiel mit all seinen Möglichkeiten, mit all seiner Kraft, mit seiner Allmacht, mit seiner Weisheit und seine Gedanken über uns. Aber es kommt auch ein bisschen auf uns drauf an, wie Gott wirken kann oder wird. In vielen Bibelübersetzungen wird im Vers 16 vom Gerechten geredet. Das Gerechten, des Gerechten Gebet vermag viel, das kennen wir sicher. Ein Gerechter ist ein Mensch, der sich nach Gottes Willen richtet. Der einen Glauben hat, der stark ist, und wo ein unerschütterliches Vertrauen darauf hat, dass Gott es richtig machen wird. Gott will das Beste für uns, aber er will auch, dass wir es bei ihm suchen. Wenn wir bereit sind, seine Träume zu uns zu machen, seinen Herzschlag zu spüren, dann werden wir erleben, wie Gott Gebet erhört. Wie er uns versorgt, Bedürfnisse stillt und ein erfülltes Leben schenkt. Und wenn du das Gefühl hast, dass deine Gebete nicht erhört werden, dann lass dich doch nicht gerade ermutigen. Bitte Gott, dass er zu seinem Wort steht, dass er dir gibt, was du brauchst und dass er dein Herz verändert, sodass du die Welt mit seinen Augen kannst sehen und seine Träume darfst mitteilen. Weil dann betest du auch in dieser Richtung. Wie genau die Rettung oder die Hilfe aussieht, die dann von Gott wird kommen, wissen wir nicht. Aber Gott weiss es. Und da hilft mir immer sehr fest der Jesaja 55, Vers 8 bis 9. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Gott kann für unseren Verstand Unfassbares machen. Er kann etwas Starkes bewirken. Aber er kann auch Situationen so lassen, wie sie sind. Einfach, weil er schon weiterdenkt, weil er weiter weiss. Viel weiter. Ein Beispiel dafür, wie gewaltig Gott eingreifen kann, ist im Vers 17 und 18 beschrieben. Elia war ein Mensch wie wir, und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 3 Jahre und 6 Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut, und diesmal ließ der Himmel es regnen. Und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Beten und der Regen hört auf. Wieder beten und es regnet wieder. Mir scheint das fast ein lustiges Beispiel da, oder ein cooles Beispiel auch. Wie wenn der Jakobus würde sagen, schau mal, so einfach ist es. Und er sagt dann, Elia ist ein Mensch wie mir. Er ist nicht ein Heiliger oder ein besonderes Heiliger. Er ist ein Mensch wie mir. Also dürfen wir darauf vertrauen, dass Gewaltiges darf passieren. Und dass etwas passiert. Und wenn nichts passiert, an Jesaja denken. Dass Gott viel mehr weiss. Ein Leben als Christ ist herausfordernd, aber nicht einsam. Ich glaube, das haben wir jetzt gespürt und schon ein paar Mal gehört. Es ist kein Leben für einen Einzelkämpfer. Einerseits haben wir Gott, andererseits auch unsere Mitchristen, wir alle, die unterwegs sind miteinander. Und jetzt kommt wieder der Akkuschrauber. Vielleicht haben Sie einen gesehen, da fehlt etwas. Das ist wie wenn das ein einzelner Mensch wäre. Und wenn ich den Akku rein tue, Gott und die anderen Menschen, das Miteinander, dann geht die Schraube hoffentlich ganz schnell rein. Es ist viel effektiver, viel effizienter. Und es ist viel mehr Energie vorhanden, um das zu machen, was er, wo der Sinn für, um den Sinn erfüllen von dem. Es ist einfacher und es bewirkt mehr. Mir scheint das in diesem Test ganz fest sichtbar zu sein. Bet, wenn du Schweres durchmachst. Da ist du und Gott dabei. Du Gott preisen, wenn es dir gut geht. Das ist zwischen dir und Gott. Lass für dich beten, wenn du krank bist. Da kommen die anderen drin, Mitchristen. Du, Gott und die anderen Mitchristen. Du anderen die Sünde bekennen. Das ist wieder zwischen dir und anderen. Und Gott wird dir vergeben. Kommt wieder Gott ins Spiel. Du für andere beten. Du und die anderen. Und red anderen ins Leben. Gott wird eingreifen. Gott wird eingreifen in das, was du und die anderen auch kennen. Jetzt sind es Dreiergespann. Im Prediger 4,12 steht, einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht zum zwei. Und mich dünkt, das ist genau das in dieser Beziehung, in dieser Dreiecksbeziehung, die wir hier sehen. Gott, Mitchristen und du sind ein solches Spann, das Kraft hat. Und ich wünsche dir, dass du das erfahren darfst. Hier bei uns in der Gemeinde, untereinander und mit Gott zusammen zu Hause. Amen.